Willkommen zurück beim namenlosen Manga-Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir für die Folge überlegt habe. Make me shut up and kiss me.
Make me shut up and kiss me. Für die heutige Folge habe ich mir, glaube ich, mal was wirklich halbwegs Neues überlegt, denn in dieser Folge möchte ich ein besonderes Gelesen-Update in Form eines Lesetagebuchs geben. Das heißt, das wird heute eine Vorlesestunde, diese Folge. Außerdem habe ich mich wirklich nur auf Neustarts konzentriert. Das mache ich ja normalerweise auch nicht und preise ständig meine ganzen Oldies. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass meine Manga ja teilweise verstaut sind. Und nein, wir haben immer noch keine Wohnung, aber ja, ich lebe immer noch so, als würde ich nächste Woche umziehen. Einfach, weil ich nicht an sowas glaube, aber ich möchte alles nutzen. Und wenn ich es ins Universum hinaus posaunen kann und das irgendwie was bringt, dann will ich das nicht unversucht lassen, denn ich will meine neue Wohnung. Jedenfalls habe ich mich nach Beenden eines Bandes immer direkt hingesetzt und meine ganzen Eindrücke und Gedanken aufgeschrieben. Also dieses Mal gibt es keine Analysen, über die ich irgendwie brüten konnte. Es sind wirklich nur ungefilterte Ersteindrücke, Assoziationen und Referenzen. Wahrscheinlich sehr direkt und unreflektiert. Es ist halt meine ganz, ganz persönliche Meinung. Tagebuchmäßig halt, da nimmt man ja meines Wissens nicht wirklich ein Blatt vor den Mund, obwohl ich nie wirklich Tagebuchschreiber war. Ich habe das nie genutzt. Ich habe dazu auch immer den jeweiligen Kontext notiert, in dem ich die Bände gelesen habe, einfach um vielleicht auch dadurch zu erklären, warum mir etwas gefallen oder eventuell auch nicht gefallen hat. Man greift ja manchmal einfach zum perfekten Band in der richtigen Zeit oder auch umgekehrt. Ja, das habe ich alles berücksichtigt und jetzt gibt's aber erstmal das ganz gewöhnliche Gelesen-Update. Und da möchte ich heute mit einer Novel beginnen, die ich auch wieder auf J-Novel Club gelesen habe und ich hoffe wirklich inständig, dass wir von dieser zweibändigen Kurzreihe eine Manga-Adaption spendiert bekommen, irgendwann mal. Die Rede ist von Apparently it's my fault that my husband has the head of a beast. Die Geschichte spielt in einem mittelalterlichen Setting, also Fantasy-Setting, und unsere Protagonistin wird zur Brautschau an einen fremden Hof geladen. Dem Prinzen, der sich dort eine Braut aussuchen soll, eilt aber ein wirklich katastrophaler Ruf voraus. Aber darauf gibt unsere Heldin nicht wirklich was, weil auch sie als sehr schrullig gilt, bedingt durch ihre Gabe, Menschen ihre wahren, schlechten Intentionen anzusehen. Das heißt, wenn irgendjemand es nicht wirklich ehrlich mit ihr meint, dann verformt sich das Gesicht dieser Person vor ihren Augen zu einer monströsen Fratze. Sie ist dann natürlich richtig erstaunt, als sie auf diesem Ball einen Mann erblickt, dessen Gesicht pausenlos, ohne jegliche Unterbrechung, menschlich und wunderschön bleibt. Und natürlich ist genau das der Prinz, der sich dann, oh Wunder, für sie entscheidet. Allerdings aus anderen Gründen, die sie dann doch ein bisschen schockieren. Und genauso schockiert ist sie auch, als sie feststellt, dass dieser Prinz nur für sie menschlich aussieht und für den Rest der Welt trägt er nämlich einen silbernen Löwenkopf. Und auch daran ist auch sie schuld. Für diese monströse Erscheinung wird sie verantwortlich gemacht. Und dann entspinnt sich eine etwas andere Liebesgeschichte mit viel Drama, Humor, Intrigen am Hof und wirklich ganz viel Herz. Ich hatte so viel Spaß beim Lesen mit diesen beiden Bänden, weil die Chemie zwischen den beiden Protagonisten so herzlich ist. Und diese Geschichte um Flüche und Schuld und Liebe, ach, die ist so packend, ohne wirklich auszuufern, denn so sehr ich meine ganzen endlosen Novelreihen mag und liebe, so sehr hindern sie mich dann doch auch mal daran, ganz viele andere tolle, interessante, endlos Novelreihen anzufangen. Einfach weil ich zum Lesen so viel länger brauche als jetzt beim Manga. Und da freue ich mich immer, wenn es irgendwas Kurzes, Überzeugendes gibt. Also ich drücke mir und euch und uns allen jetzt einfach mal die Daumen, dass es vielleicht noch eine tolle Manga-Adaption zu dieser super süßen Reihe gibt. Und mach jetzt mal weiter. Ich habe in den letzten Tagen nämlich noch einen Reread gestartet, kurz bevor Band 3 von Sturm ist erst erschienen ist und bei mir angekommen ist. Die Reihe wird von der Zeichnerin Mandy Jensen selbst verlegt und wir hier in dieser Wohnung sind offizieller Fanboy-Haushalt. Also wir lesen das beide gleich gern und freuen uns über jeden Band und ach, das ist so schön, dass man da was hat, was einem zusammengefällt. Die Story dreht sich um zwei Studenten, die sich näher kommen und um deren Freundeskreis und das alltägliche Leben. Und es wird einfach herrlich entspannt und unaufgeregt erzählt und es versprüht so unglaublich viel Charme. Beim Lesen kam mir alles so vertraut vor und irgendwie werde ich dann immer ganz nostalgisch, wenn ich das lese. Und dann denke ich an Zeiten zurück, in denen es einfach so viel weniger Verantwortung zu tragen gab wie jetzt. In denen ich nicht so weit gedacht habe, viel mehr bei mir selbst war, und in denen es einfach ausgereicht hat, genug Pizza fürs Wochenende im Kühlschrank zu haben und am nächsten Tag nach einer Party super restbetrunken neben der liebsten Person aufzuwachen, auch wenn man die vielleicht erst 3 Stunden vorher kennengelernt hat. Also daran erinnert mich die Reihe und damit geht es mir echt gut. Die Bände findet man im Freibeuter-Shop und in Mandys Online-Shop, den kann man ganz easy über ihren Instagram-Account erreichen, den werde ich natürlich in die Folgenbeschreibung packen. Und damit beende ich jetzt das sehr kurze Gelesen-Update und starte die Lesestunde. Und jetzt gibt es hier einen kleinen Einwurf von mir. Ich habe die Aufnahme gerade beendet und ich sollte vielleicht eine Triggerwarnung zum Thema sexuelle Gewalt aussprechen. Wenn ihr bei Dan Da Dan ankommt und sensibel auf das Thema reagiert, dann skippt einfach 5 Minuten und dann geht's weiter. Und jetzt geht's wirklich los. Ich bin jetzt auch selbst ganz gespannt, was ich da alles verzapft habe. Ich habe das immer notiert und habe dann das Handy weggelegt, keinen Blick mehr riskiert. Also wahrscheinlich stolper ich jetzt über 1000 Grammatikfehler und Rechtschreibfehler und das wird mich ständig beim Vorlesen stören und irgendwie aufhalten. Ich werde es bestmöglich kaschieren. Ich muss nochmal sagen, sollte da irgendwie etwas sehr Extremes vielleicht seinen Weg auf die Seiten gefunden haben, dann war ich in dem Moment einfach sehr stark fühlend. Es ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ich rede niemandes Lieblingsgeschichte schlecht. Ich habe ein bisschen Angst. Starten wir mal mit dem Eintrag vom 24.03.23. Heute hatte ich endlich mal wieder frei und wir haben uns mit einer Freundin meines Mannes in der Stadt getroffen. Natürlich haben wir diverse Comicshops abgeklappert und natürlich mussten auch einige Manga mit nach Hause genommen werden, unter anderem Dick Fight Island. Also die Inhaltsangaben habe ich immer in die App kopiert, insofern werde ich die einfach mal vorlesen. Die Völker von 8 Inseln schicken ihre jeweils besten Krieger, um in einem Turnier um die Königswürde zu kämpfen. Die Regeln sind einfach, wer zuerst kommt, hat verloren. Die teilnehmenden Krieger schützen ihre mächtigen Schwerter, in Anführungszeichen, mit den ausgefallensten Rüstungen. Wer wird der nächste König? Das heißt, es sind ein Haufen halbnackter Männer, die sich gegenseitig befriedigen müssen, ohne zum Höhepunkt zu kommen. Wer trotzdem kommt, fliegt raus aus diesem Wettkampf. Ja. Und schon während des Lesens konnte ich teilweise nicht glauben, was ich da in den Händen halte. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen dem Gefühl, dass man hier ein absolut wahnsinniges Konzept mit vollem Ernst umgesetzt hat und es gerade deshalb so gut funktioniert, oder ob man wusste, wie albern und bescheuert das Ganze ist und es deswegen dermaßen auf die Spitze getrieben hat. Die Mangaka hat ihr jedenfalls 150% gegeben und ihr komplettes Herzblut investiert. Und der Funke ist definitiv übergesprungen. Es las sich wie ein Stoner-Porno on Acid. Oh mein Gott. Bedauerlich fand ich, dass man den kompletten Kampf um die Krone in einen Band gepackt hat. Ich glaube, die Welt hätte noch so viel mehr zu bieten gehabt. Es kam mir nämlich vor, als wären sämtliche Völker und Stämme mit ihren unterschiedlichen Kulturen richtig gut ausformuliert gewesen. Und gerade das hätte mich noch ein wenig mehr interessiert als die ständige Prostata-Massage. War ich da funny unterwegs beim Schreiben? Hilfe! Ich bin mir auch nicht sicher, was Band 2 dem Ganzen noch hinzufügen kann. Reinschauen werde ich aber auf jeden Fall, denn man muss es einfach gelesen haben, um es zu glauben. Zusätzlich zu Dick Fight Island habe ich mir noch die Collector's Edition von Die Tänzerin des Königs besorgt. Fantasy-Shoujos sind ja sowieso meins und die Extras sind einfach zu schön, um sie zu verpassen. Den Band habe ich zum Runterkommen direkt nach dem Trip Dick Fight Island gelesen und dafür war es wirklich perfekt. Jetzt kommt nochmal die Inhaltsangabe. Prinzessin Violet gehört einer Drachenrasse an. Als ihre Heimat Asteria von König Darcia und dessen Armee angegriffen wird, flieht sie als Mensch getarnt mit ihrer Zofe Luisa nach Nordra. Doch Nordra wird von dem als grausam verschrienen Tyrannen Kane regiert, der Drachen abgrundtief hassen soll. Luisas Eltern, die in Nordra leben, gewähren den beiden Zuflucht. Violet versucht sich an allerlei Tätigkeiten, um ihre Gastgeber zu unterstützen. Doch durch ihre Ungeschicklichkeit scheitert sie an jeder handwerklichen Arbeit. Da entdeckt sie eine Ausschreibung, dass für das Schloss eine Tänzerin gesucht wird. Beim Aufblättern des Bandes sind mir direkt die wunderschönen Farbseiten aufgefallen. Da werde ich auf Conventions sicher mal beim Stand der Künstlerinnen vorbeischauen und mir den ein oder anderen Print besorgen. Zum Manga selbst kann ich so viel sagen, dass ich genau das bekommen habe, was die Inhaltsangabe versprochen hat. Ein sehr direkter Fantasy-Shoujo, der mich mit seiner zauberhaften Atmosphäre gut unterhalten hat. Allerdings ist für mich noch nicht so klar, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Aber das Problem habe ich ja häufig nach einem ersten Band. Auch durfte ich nicht zu viel hinterfragen. Bestimmte Sinneswandel kamen mir etwas plötzlich vor und auch über die sehr direkte Art der Protagonistin gegenüber Kane habe ich mich bei ihren Umständen etwas gewundert. Ich glaube aber auch, dass sich das Ganze eher an eine jüngere Leserschaft richtet und da wäre das innere Zerbrechen in Zeiten der Unruhe der Protagonistin doch etwas zu viel des Guten. Ich freue mich jedenfalls auf Band 2 und bin sehr, sehr glücklich, dass ich mir die Collector's Edition mit den Extras sichern konnte. Und jetzt habe ich mir so viel Lust auf diese Prints gemacht, dass ich nach der Aufnahme wahrscheinlich wirklich mal in den Webshop der Künstlerin schaue und mal schauen, was ich da alles finde. Jetzt kommt aber erstmal der nächste Eintrag vom 31.03. Es ist mittlerweile 20.30 Uhr und ich liege nach einem wirklich sehr entspannten Tag im Hundesalon in der Badewanne. Eine Freundin hat mir eine Box mit Badebomben geschenkt und am liebsten hätte ich sie alle gleichzeitig in die Wanne geworfen. So wurde es aber ganz dramatisch. Die schwarze Rose. Eigentlich gute Voraussetzungen, um sich an den aktuellen Hype-Titel zu wagen. Dann. Ich habe mich im Vorfeld weitestgehend von Meinungen und Kritiken ferngehalten, um nicht schon befangen zu starten. Die Inhaltsangabe kommt jetzt. Die taffe Momo prügelt sich gern durch ihr Schulleben und glaubt an Geister, nicht jedoch an Aliens. Streber Ken hingegen interessiert sich nur für Nerdkram und glaubt felsenfest an die Existenz der Aliens. Geister gibt es nicht. Beide begeben sich auf einen absurden Trip in okkulte Welten, um jeweils dem anderen das Gegenteil zu beweisen. Doch wer von beiden hat nun recht? Und schlimmer noch, wer verliebt sich als erstes in den anderen? Die ersten Gedanken nach Kapitel 1. Was bitte war das? Warum geht das durch die Decke? Und werde ich spießig? Ehrlich gesagt habe ich nach Kapitel 1 pausieren müssen. Ich war einfach einen Ticken zu entspannt, um mich auf diese Art Geschichte einzulassen. Wenn einem beim Lesen vor Entspanntheit die Augen fast zufallen, ist dieser Titel definitiv zu viel für die Sinne. Ich kenne mich und weiß, dass mir das prinzipiell gefallen könnte. Die Darstellung der Obduktion in Kapitel 1 fand ich allerdings wirklich sehr heftig. Das war mir in dem Moment einfach zu viel. Wegen persönlicher Erfahrungen mit dem Thema ist sexuelle Gewalt etwas, mit dem ich sehr häufig Schwierigkeiten habe. Bei Boys Love bin ich darauf eingestellt, bei Historienmanga häufig auch und bei Kriegsdramen sowieso. Aber hier hat mich die Obduktion an meinem schönen, sicheren Ort, auch Badewanne genannt, einfach eiskalt erwischt. Darauf basierend dachte ich nach Kapitel 1 einfach nur, das ist mir irgendwie zu gewollt anders und zu gewollt kontrovers, das Pick-Me-Girl unter den Manga. Huch. Ja, da war ich hart angetriggert, da war ich im Zerstörungsmodus. Ich werde auf jeden Fall ein Update geben, wie es mir weiter gefällt. jetzt bin ich ja gewappnet. Weil ich mein Tablet schon in der Hand und die Manga Plus App schon geöffnet hatte, wollte ich gleich mal schauen, was die neue Ultraverse-Reihe Diamond in the Rough so kann. Optisch hat es mich schon wahnsinnig angesprochen, aber auch hier habe ich mir im Vorfeld nicht mal die Inhaltsangabe durchgelesen, um mit freiem Kopf an die Sache ranzugehen. Euch präsentiere ich jetzt die Inhaltsangabe natürlich. In einer Welt, in der Steine alles bedeuten, reist der Erzhandwerker Akaboshi umher, um Leuten mit seinem Wissen über Steine und seinem Können zu helfen. In einem unterirdischen Dorf trifft er auf einen jungen Kai, der einen Groll gegen Erzhandwerker zu hegen scheint. Bald stellt sich heraus, dass Kais Fuß von einem anderen Erzhandwerker versteinert wurde. Und nicht nur das. Ein mysteriöser Erzmagier hat Kais gesamte Familie versteinert. Akeboshi beschließt, Kai als Schüler anzunehmen und mit ihm einen Weg zu finden, um seine Familie zu retten. Der Manga hat richtig gezündet und wieder raus aus der Vorleserunde. Mittlerweile habe ich mir die Bände auch gekauft mit diesem wunderschönen Acrylaufsteller, weil ich in Gedanken schon mal mein neues Manga-Zimmer einrichte und ganz viele Acrylaufsteller brauche von Reihen, die ich gut finde. So, jetzt geht's weiter mit dem Eintrag ins Lesetagebuch. Das ganze Setting strahlt, gekoppelt an die wunderschöne Optik, etwas sehr Nostalgisches und Warmes aus, als würde ich ein altes Rollenspiel spielen. Die beiden Protagonisten fand ich wundervoll, stark, mutig, herzlich, optimistisch auf eine nicht total verblendete Art und Weise. Die Welt ist wirklich fantastisch. Dieses ganze Steinkonzept fand ich sehr erfrischend und schon im ersten Kapitel gab es einen kleinen Twist, der mich unheimlich mitgenommen hatte. Also ja, die Reihe ist für mich definitiv eine Überraschung. So, jetzt gibt's noch einen kleinen Eintrag vom 1.4. Oh Gott, wenn ich das schon lese. Oh mein Gott, oh mein Gott, ihr müsst euch 1000 Ausrufezeichen dahinter vorstellen. Ich hätte es nicht gedacht, aber das Undenkbare ist eingetreten. 1000 Ausrufezeichen. Meine Liebe zu Chihaya Furu hat nochmal ein ganz neues Level erreicht. Ich bin gerade über ein Panel gestolpert, über das ich einfach nicht hinwegkomme. Ich habe es mir abfotografiert und schaue es mir regelmäßig an, weil es mich so berührt hat. Um nicht zu spoilern, kann ich nicht ins Detail gehen. Insofern ist der ganze Eintrag total unsinnig, aber die Emotionen mussten kurz raus. Sehr gut. Und ihr habt ja wohl nicht geglaubt, dass ihr in dieser Folge irgendwie um die Chihaya Furu-Schwärmerei, die schon fast zur Tradition geworden ist, herumkommt. Also, jetzt aber mal weiter mit einem Eintrag, der nicht so unsinnig ist wie der vorhergehende, obwohl der war nicht unsinnig. Für mich war der sehr wichtig, nur ihr könnt leider nichts mit anfangen. Egal, jetzt kommt ein anderer Eintrag vom 1.4. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend. Oh Gott, das klingt wie so ein, wie so ein Tagebucheintrag eines einsamen Wanderers, der fernab jeglicher Zivilisation in irgendeinem Wald versucht zu überleben. Also, die letzten Tage waren ziemlich anstrengend. Ich habe mich etwas übernommen und sollte lernen, auf mein Nein zu bestehen. Es liegen hier übrigens noch einige Neuheiten herum, aber auf komplexes Worldbuilding werde ich mich wohl eher weniger konzentrieren können. Versuche ich darum mein Glück mal mit Die Früchte der Platane, ein Kinderarzt mit Herz. Die Inhaltsangabe besagt Folgendes: Sinkende Geburtenraten, Helikoptereltern, die wegen Kleinigkeiten die Notaufnahme aufsuchen. Gesellschaftliche Herausforderungen gibt es mehr als genug und doch darf man den Patienten, der möglicherweise wirklich schwer erkrankt ist, nicht übersehen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis in medizinischen Berufen ist katastrophal und die Liebe zu Kindern allein genügt nicht, um durchzuhalten. Der Kinderarzt Mako Suzukake stellt sich dem Kampf trotzdem täglich mit sanftmütigem Lächeln. Dies ist die Geschichte von Kindern ab der Wiege bis zum Erwachsenenalter und ihrem Kinderarzt, der die Familien mit herzlicher Aufrichtigkeit begleitet. Das war exakt der richtige Band zur richtigen Zeit. Ich liege hier, wie schon beschrieben, kaputt und fertig und in diesem Zustand höre ich eventuell einmal zu viel auf die Zweifel, die in meinem Kopf herumspuken. Und dann kommt dieser kleine, feine Band daher und verpasst mir wieder eine Ladung Motivation. Der Protagonist ist so wahnsinnig sympathisch und bei sich selbst. Er geht in seiner Berufung dermaßen auf, das steckt einfach an. Ganz nebenbei gewährt der Manga auch noch interessante Einblicke in japanische Gepflogenheiten. Besonders positiv ist mir tatsächlich auch noch aufgefallen, dass es noch so gar keine romantischen Ambitionen in irgendeine Richtung gibt. Ich hoffe, das bleibt so, beziehungsweise wird später nicht zum Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Das würde hier meines Erachtens nicht passen und letztendlich hatte es mich bei Insomniacs After Dark schon ein wenig gestört. Das hätte für mich auch ruhig auf freundschaftlicher, platonischer Basis weiterlaufen können. Jedenfalls freue ich mich schon auf Band 2 dieser tollen Reihe und werde ihn mir definitiv für motivationsfreie Tage aufheben. Und weil ich noch ein wenig Restmotivation in mir habe, obwohl ich wirklich fix und fertig bin und mich jetzt einfach nur noch auf die Couch und danach mein Bett freue, kommt noch ein letzter Eintrag vom 2.4. Es ist 13.30 Uhr und ich sitze im Büro. Prinzipiell ist Zeit für eine kleine Pause. Gut, dass ich mir Isekai Office Worker mitgenommen habe. Auf den Titel bin ich sehr gespannt und freue mich, endlich einen Boys Love Isekai lesen zu können. Und anscheinend hatte ich Amnesie und habe ab sofort Dämonenkönig total vergessen. Naja, egal. Jetzt kommt die Inhaltsangabe. Seichiro Kondo hält sich in seinem nun schon fast 30-jährigen Leben halbwegs mit seinem Ausbeuterjob über Wasser. Wer nicht? Scheiß System. Selbst als er durch ein merkwürdiges Heiligenbeschwörungsritual versehentlich in einer Fantasy-Welt landet, sucht er sich als erstes einen neuen Job. Wird ihn sein Zusammentreffen mit Arish, dem Hauptmann der Rittergarde, davon überzeugen, dass es noch mehr im Leben gibt als Buchhaltung? Kann Seijiro das Herz des eiskalten Adligen für sich erwärmen oder bleibt er für den Rest seines Lebens mit seiner Arbeit verheiratet? Das war definitiv ein Fall von: Wenn du merkst, dass du zum falschen Zeitpunkt zum falschen Buch greifst, leg es lieber wieder weg, sonst hast du nichts davon. Denn wahrscheinlich bin ich nicht richtig in die Geschichte reingekommen, weil ich das Ganze in meiner Pause gelesen habe, mit einem Ohr immer wachsam sein musste und mich daher nicht wirklich auf die Geschichte einlassen konnte. Ich habe beim Lesen deutlich gemerkt, dass es mir prinzipiell gefallen kann und sicher auch wird. So stand ich einem tollen Leseerlebnis mit einem Band, auf den ich mich sehr gefreut hatte, selbst im Weg. Die Charaktere finde ich sympathisch, das Setting an sich bietet auch viele Möglichkeiten und weil ich sowieso immer meine obligatorischen 3 Bände brauche, um mir eine wirkliche Meinung zu bilden, bleibe ich definitiv noch am Ball. Ich habe beim Lesen nur die ganze Zeit das Bedürfnis gehabt, zusätzlich irgendwann nochmal die Novel lesen zu müssen, in der Hoffnung, deutlich mehr in die ganze Welt eintauchen zu können. Da bin ich mittlerweile doch grundsätzlich zu sehr interessiert an dem Ursprungsmaterial. Was mich dazu bringt, dass ich mal eine Folge über gelungene Light Novel-Adaptionen produzieren könnte, aber das ist ein anderes Thema. Sehr schön. Sehr schön Vergangenheits-Ich. Egal. Hier bin ich jedenfalls interessiert genug, um auf Band 2 zu warten und werde ihn definitiv zu Hause in Ruhe lesen und spätestens nach Band 3 ein Update geben. Das war's jetzt. Das Lesetagebuch wird geschlossen und ich gebe nochmal eine Auflistung der genannten Titel zum Besten. Das wäre einmal Apparently It's My Fault That My Husband Has the Head of a Beast. Das gibt's bei J-Novel Club. Dann Sturm ist erst von Mandy Jensen. Schaut unbedingt in die Folgenbeschreibung, geht auf den Instagram-Account und vielleicht stöbert ihr ja bei ihr im Webshop. Ganz große Herzensempfehlung, nicht nur von mir. Dann ging es weiter mit Dick Fight Island, die Tänzerin des Königs. Dann Diamond in the Rough. Das gibt's beides auch bei Manga Plus, falls ihr sparen wollt. Isekai Office Worker und natürlich Chihaya Furu. Und ich muss gestehen, dass ich mittlerweile nur noch 40 Kapitel vor mir habe. Danach werde ich definitiv den Anime schauen und vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, den Realfilm zu schauen. Das heißt, ich muss noch nicht loslassen, aber ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, dass ich vielleicht bald in ein kleines Loch fallen werde. Vielleicht sollte ich dann da auch Tagebuch führen. Und vielleicht werde ich das ja dann auch hier vorlesen. Keine Ahnung. Vielleicht ist jetzt aber auch der richtige Zeitpunkt gekommen, aufzuhören und mich hinzulegen und das Hirn endgültig für die nächsten Tage in die Tonne zu kloppen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser wundervollen Vorleserunde. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich habe mir ein schönes Thema für die nächste Folge überlegt. Ich habe ab jetzt auch deutlich mehr Zeit wieder zum Lesen, denn mein Hundesalon läuft super. Ich konnte meine Festanstellung reduzieren, das heißt, ich muss nicht mehr sämtliche Hundesalon-Termine um meinen Schichtplan herumtrapieren und 7 Tage die Woche 12 Stunden arbeiten. Nein, ich kann jetzt zu einer entspannten 4- bis 5-Tage-Woche zurückkehren und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Entspanntheit, auf das Leben an sich, auf wunderschöne Momente, auch Lesemomente. Ja, ich freue mich darauf, wieder Gäste einladen zu können in den Podcast. Da gibt es schon einige Konzepte und Ideen und wir freuen uns alle sehr. Ja, vielleicht freut ihr euch ja mit mir oder mit uns. Aber jetzt ist hier wirklich Schluss. Wir hören uns vielleicht in 14 Tagen wieder. Danke fürs Zuhören. Macht euch bitte bis dahin die Zeit, die ihr braucht. Tschüss. Make me shut up and kiss me.